Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Mein Name ist Marc Lipuna und heute habe ich mal wieder einen Gesprächspartner eingeladen. Ist ja momentan nicht selbstverständlich. Diesmal ist es Lutz Leixenring. Lutz ist Pressesprecher und geschäftsführender Teil des Vorstandes der Clubkommission. Habe ich das richtig gesagt?
Genau, Teil des geschäftsführenden Vorstands.
Okay. Und mit dir möchte ich jetzt über die Berliner Clubszene an sich reden, über eine Branche, die vielleicht so wie keine andere in Mitleidenschaft gezogen wurde durch Corona, durch die letzten Monate, weil es, glaube ich, so mit die einzige Branche ist, die gar nicht aufmachen durfte zwischendurch, nicht mal so ein paar Wochen. Ja, aber ich möchte nicht nur über den Status quo eigentlich von der Berliner Kultur oder von der Berliner Clubszene an sich wissen, sondern gerne auch ein bisschen mal zurückblicken. Was war das? Was bedeuten Clubs für Berlin? Was ist Clubkultur überhaupt? Und ein bisschen auch die Perspektiven abfragen, was nach Corona möglich ist. In der Hoffnung, dass noch was möglich ist. Aber im Grunde, wo sind die Perspektiven? Wo kann es hinlaufen? Um anzufangen, fände ich super, wenn du dich vielleicht mal selber kurz vorstellst. Wer bist du?
Ja, gerne. Also mein Name ist Lutz Leixenring. Ich bin Teil des geschäftsführenden Vorstands der Clubkommission und dort seit 11 Jahren der Sprecher. Meine Tätigkeit dort ist ein reines Ehrenamt. Das heißt, ich bin gewählt alle 2 Jahre in diesen Vorstand. Und mein Geld verdiene ich damit, dass ich weltweit Städte berate, Studien durchführe und Interessensvertretung aufbaue, sowie die Clubkommission und helfe, dass eben diese kleinteilige Kulturszene auch weltweit so eine Vertretung hat, wie sie das in Berlin hat.
Mhm. Jetzt hast du ja das Stichwort schon gesagt, Clubkommission oder Clubcommission. Clubkommission?
In Berlin sagen wir Clubkommission.
Okay, ja. Weil es das C vorne ist, da weiß man es nicht. Also Clubkommission, ja, finde ich auch gut. Du hast das Stichwort Clubkommission gerade schon gesagt. Was ist die Clubkommission?
Ja, die Clubkommission ist vor 20 Jahren gegründet worden als Interessensvertretung, Lobbyverband, wie auch immer. In einer Zeit, in der die Verwaltung so angefangen hat zu arbeiten. Also nach den 90ern hat man gemerkt, jetzt gibt es nicht mehr diese ganz vielen Freiräume mehr, sondern es gab sehr viel Razzien in der Zeit, Gentrifizierung, Veränderung. Und da war eben wichtig, dass man eine Stimme hat, die Szene repräsentiert. Und das ist allerdings jetzt viel mehr geworden. Heute ist die Clubkommission auch Teil von Stadtentwicklungsprojekten. Wir machen ganz viele Projekte gemeinsam mit der Verwaltung zusammen, also mit dem Senat oder auch mit Bezirken. Und da Club auch so ein Querschnittsthema ist, also jetzt nicht nur rein Wirtschaft, Kultur, sondern eben auch Soziales, Stadtentwicklung, Grünflächen, haben wir eben mit sehr, sehr vielen Ansprechpartnern zu tun.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, als ihr euch gegründet habt, gab es quasi so eine Art Notwendigkeit, die auch zu gründen. Kannst du nochmal beschreiben, wie denn die Clubkultur oder die Clubszene damals aussah?
Also die Clubszene damals hatte, wenn man vielleicht in den 90ern anfängt, da war eben sehr viel improvisiert. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hat man den nächsten Raum gefunden, der gerade frei war. Man war auch in bestimmten Bezirken richtig gewünscht, weil man einfach keine Verwendung hatte für viele Gebäude und sich gefreut hat, dass da Leute reingehen, mal aufräumen und dafür sorgen, dass da im Winter geheizt wird. Also ganz viele, zum Beispiel die Arena in Kreuzberg, da gibt es Geschichten, wie die damals angefangen haben, eine Abwasserleitung selbst zu bauen, weil die Verwaltung halt noch nicht so weit war. Und also vieles, was damals passiert ist, war eben sehr viel improvisiert, sehr viel Informelles. Man hat sich als Galerie gegründet, weil man noch keine Genehmigung für einen Club bekommen hat, also Vergnügungsstätte baurechtlich. Und dann hat eben irgendwann die Verwaltung angefangen zu arbeiten, sprich, die wollten dann genau wissen, was eigentlich wie wo passiert. Und ja, es wurde halt alles ein bisschen organisierter und damit eben aber auch so, dass man sagen musste, da passieren auch Dinge, die eben nicht ganz so fair waren. Also wenn beispielsweise eine Hundertschaft kommt und in den Club stürmt, weil irgendein Drogendealer sich dort aufhalten soll, dann fragt man sich, ob das verhältnismäßig ist, wenn man vielleicht auch weiß, dass Drogendealer in Hotels ihre Drogen verkaufen. Mhm. Und man stürmt ja auch nicht ins Hotel und macht alles platt und jeder muss sich auf den Boden legen. Das heißt, man muss sozusagen auch ein bisschen versuchen, da eine Verhältnismäßigkeit hinzubekommen und das eben vor allem durch Dialog. Und tatsächlich ist uns gelungen, dass wir durch diesen durch diesen Dialog mit den Ordnungskräften auch geschafft haben, dass eben kaum mehr Razzien stattfinden, sondern dass man versucht sozusagen auch zusammenzuarbeiten.
Was waren denn damals die großen oder die bekannten Clubs?
Na, damals gab es auf jeden Fall schon den Tresor und da gab es den Eimer, also viele, viele Clubs. Das Sage gibt es schon seit 20 Jahren. Das Watergate gibt es seit 15 Jahren. Was sind denn noch? SO36 natürlich. Ja. Ich glaube, das Lido dürfte auch schon damals existiert haben. Aber das war die Anfangszeit und dann hat sich das sehr stark vergrößert und ist viel vielfältiger auch geworden. Also, dass wir so viele verschiedene Nischen haben, ist auch etwas, was damit zu tun hat, dass die Stadt auch international bekannter wurde, viele Gäste in die Stadt kamen und dadurch auch eine größere Vielfalt in dem Club als Angebot oder als Programm angeboten wurde.
Aber das ist vielleicht eine ganz gute Frage, mal grundsätzlich, wie definiert man denn Club?
Ja, also wir haben deswegen tatsächlich eine Studie durchgeführt, weil viele mit diesem Begriff Clubkultur hantieren und nicht so richtig, also jeder so seine eigene Interpretation geschaffen hat und wir haben das wissenschaftlich begleiten lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass, wenn man von Clubkultur spricht, eigentlich drei Dimensionen angesprochen werden müssen. Zum einen muss es eine ästhetische Dimension haben, ästhetisch im Sinn von Programmgestaltung, Kuratieren, Raumgestaltung. Also diese Ästhetik muss da im Vordergrund stehen. Dann gibt es eine soziale Dimension als Raum für eine bestimmte Gruppe. Also Clubkultur findet eben nicht auf Marktplätzen statt, sondern in einem geschlossenen Raum, der einer bestimmten Gruppe nur zugänglich ist. Und das können sexuelle Präferenzen sein, das kann Musik, die Liebe zur gleichen Musik sein, das kann irgendeine Philosophie sein, also das ist sozusagen dieser soziale Aspekt. Und dann ist es auch so, dass es einen monetären Aspekt gibt, sprich die Leute verdienen da ihr eigenes Einkommen, sind unabhängig in gewisser Weise und es steht eben auch das gemeinsame Erwirtschaften spielt eben auch eine Rolle. Aber daran sieht man schon, wenn ich jetzt von einem Casino spreche oder von einem Hotel, dann ist es zum Beispiel kein Club, weil eben bestimmte Aspekte dort eben weniger eine Rolle spielen. Also es muss eben in so einer Waage sein, diese drei Aspekte.
Also das umfasst aber sowohl eben diese Live-Musikkultur als auch diese DJ-Kultur, diese Diskotheken. Weiß nicht, sagt man heutzutage eigentlich noch Disco?
Ja, wir grenzen uns eigentlich von Diskotheken insofern ab, dass bei der Diskothek weder die Kuratierung so eine große Rolle spielt, als auch das Geldverdienen noch in einer größeren Maße eine Rolle spielt. Also die kommerzialisierte Version von einem Club ist so eine Diskothek.
Okay.
Also die Leute und der soziale Aspekt spielt auch eine geringe Rolle, weil eine Diskothek oftmals, das ist ein sehr gemischtes Publikum ist und man lässt sozusagen, man hat nicht die Kriterien, dass man die gemeinsame, also dass da nicht sozusagen der soziale gemeinsame Nenner da ist, sondern das ist für jedermann, jede Frau und da versucht man eben eine Mischung hinzubekommen.
Ah, es rattert gerade so in meinem Kopf, weil ich gerade überlege, dann das Berghain wäre jetzt ein Club?
Berghain ist ein ganz klar
ein Club. Ne, ganz klar ein Club.
Wir haben nur Definitionsprobleme im Berghain, weil es noch ein relativ großer Club ist. Mhm. Und wir eigentlich versucht haben, auch in der Definition das von der Größe ein bisschen einzuschränken. Aber das Berghain zählt auf jeden Fall als Club.
Okay. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt zum Beispiel einen Studienauftrag gegeben und ihr arbeitet eben sehr auch darauf hin, ihr arbeitet sehr stark mit Ämtern zusammen. Jetzt sagst du arbeitest ehrenamtlich, aber grundsätzlich so eine Studie kostet ja auch Geld. Wie wird denn die Clubkommission, wie finanziert die sich denn? Also, oder wie finanziert die ihre Anliegen und das, was halt finanziert werden muss?
Und unsere Mitarbeiter, wir haben ja 12 Angestellte.
Ah ja.
Durch Mitgliedsbeiträge, das ist ein Teil. Und zwar richtet sich dann das auch nach Größe des Clubs und nach Anzahl der Mitarbeiter, glaube ich. Und wir haben eben bestimmte Projektförderung, Projektgelder, mit denen wir dann über mehrere Jahre hinweg eben entsprechend Arbeit leisten. Wir haben beispielsweise einen sogenannten Schallschutzfonds aufgesetzt mit dem Land Berlin und unterstützen damit diese Musikräume, damit sie sich, dass sie sich schallisolieren können und weniger Konflikte mit Nachbarn entstehen. Mhm. Und das ist eine 1 Million Euro, die da im Haushalt bereitgestellt worden ist. Und wir kümmern uns darum, dass die Anträge reinkommen, dass da sozusagen auch Gutachten erstellt werden und dass dann eine Jury entscheidet, ob das Geld dann auch eben auch ausbezahlt wird.
Jetzt hast du gesagt Mitglieder, wie viele Mitglieder habt ihr denn?
Um die 300.
Ach doch, so viele. Okay. Und das sind alles Clubs von weiß nicht, zwei Personenclubs bis hin zu den größeren eben.
Ja, ich würde sagen, es sind Spielstätten, weil es dann auch eine Musikbar sein kann oder auch ein Konzertsaal oder auch ein Kulturhaus. Und es sind auch viele EinzelveranstalterInnen, also die in den Clubs Veranstaltungen durchführen, also nicht einen eigenen Raum betreiben, aber dann sozusagen regelmäßig Veranstaltungen durchführen.
Und weil du jetzt schon gesagt hast, ihr versucht ja auch sehr stark so eine Interaktion mit der Stadt, mit dem Stadtraum an sich anzustreben, beziehungsweise da auch Konflikte zu lösen. Welche Rolle spielt denn diese Clubszene oder die Clubkultur überhaupt in Berlin so als, jetzt gebe ich mal so drei Sachen vor, als Wirtschaftsfaktor, als Reisegrund und eben als ja, Kultur und als Nachbarschaftsort auch?
Ja, du hast jetzt im Prinzip damit genau die drei Dimensionen wiedergegeben.
Genau, stimmt.
Also als Wirtschaftsfaktor ungefähr 1,5 Milliarden Euro, die vor Corona in die Stadt gespült wurden durch Clubs. Also nicht, dass die Clubs den Umsatz generieren, aber dass sozusagen das der Auslöser ist, warum Menschen in diese Stadt kommen und Geld ausgeben. Und das ist wirklich nur der Tourismusanteil, also gar nicht für die Berliner selbst, die ausgehen. Die Clubs selbst machen ungefähr 180 Millionen Umsatz. Also ist jetzt nicht der große Wirtschaftsfaktor, aber damit werden eben auch 9.000 MitarbeiterInnen bezahlt. Der soziale Aspekt, den kann man natürlich schwer messen, aber man sieht natürlich, dass Clubs Teil von Stadtveränderungen sind, im Sinn von, wir gehen meistens in Areale, die etwas runtergekommen sind oder die nicht so beliebt sind, dort sorgen wir natürlich auch für eine Veränderung, für eine Gentrifizierung und sehen uns aber trotzdem als Teil dieses Bezirks oder dieses Kiezes und sind dann teilweise eben selbst dann auch Opfer unseres eigenen Erfolgs, weil wir dafür sorgen, dass das so attraktiv wird, dass eben andere kommen, die dann aber nichts dazu beitragen, sondern eigentlich nur ihre Preise erhöhen oder Wohnungen schick machen und verkaufen. Und deswegen sind wir eigentlich auch immer sehr stark eng verbunden mit Gruppen, mit stadtentwicklungspolitischen Gruppen aus dem Kiez oder aus dem Bezirk und solidarisieren uns da auf jeden Fall auch. Weil wir das eben auch als Problem sehen, dass es so ein Tipping Point gibt und dann gibt es keine Möglichkeiten mehr, das aufzuhalten. Und ja, der kulturelle, ästhetische Bereich, ich glaube, wenn man von Berlin spricht, von so einer unfertigen Stadt, von einer bisschen rebellischen Stadt, von einer Stadt, die eben auch vielleicht unkonventioneller ist als andere, dann kann man eigentlich, das ist die Charakteristik der Clubszene, würde ich sagen. Also es spiegelt schon ein bisschen das wider, was, glaube ich, auch so zur Identität der Stadt gehört.
Jetzt gab es vor kurzem Diskussionen, da weiß ich gar nicht, was der aktuelle Stand ist, dass Clubs zu Kulturstätten erklärt werden sollen. Ist das jetzt schon passiert?
Ja, da gibt es verschiedene Ebenen, wo wir das tatsächlich erreicht haben. Also es gibt eine steuerliche Ebene, dass zum Beispiel ein Clubabend mit einem Live-DJ auch als Konzert gewertet wird und damit eben Mehrwertsteuer geringer ausfällt, also man zahlt nur 7% statt 19% Mehrwertsteuer auf die Tickets. Diese Anerkennung gibt es, das war ein langer Gerichtsstreit, der jetzt entschieden worden ist fürs Berghain. Es gibt sie auch auf der kulturpolitischen Ebene, weil es eben sehr viele Förderprogramme gibt in der Kulturpolitik, die sich genau an diese Spielstätten richten, die wir als Clubs bezeichnen. Aber es gibt auch die stadtentwicklungspolitische Ebene und da sind wir noch nicht so weit. Da gelten wir nämlich nach wie vor als Vergnügungsstätte und damit in der gleichen Kategorie wie Casinos, Bordelle und Table-Dance-Bars. Und da wollen wir unbedingt raus. weil wir sehen uns tatsächlich von der Struktur eines Clubs, sehen wir uns viel mehr in der Verbindung mit einem Konzertsaal, mit einem Theater. Wir haben eine eigene, wir kuratieren unser Programm, wir haben eine Tontechnik, wir haben Backstage, wir haben Künstlerbetreuung. Also wir haben eigentlich sehr viele Elemente, die eben auch in anderen Kulturbetrieben eine Rolle spielen. Und da haben wir viel mehr Synergien oder viel mehr Vergleiche als mit einem Bordell beispielsweise.
Ja, ich hatte mich nämlich tatsächlich, also ich hatte mir diese Frage nie gestellt, umso interessanter war es dann, als es aufkam. Und damit sind wir jetzt natürlich bei dem großen Thema, was aktuell da ist, weil das kam ja in der Corona-Zeit jetzt auch nochmal hoch, als es natürlich um Unterstützung ging für Clubs, für die Clubkultur an sich. Bevor wir darüber reden, nochmal kurz die Frage, wenn du gesagt hast, ihr habt jetzt 300 Mitglieder, wie viele Clubs gibt es denn so in Berlin?
Also Musikspielstätten gibt es um die 500. Mhm. Und als Clubs, nach der reinen Lehre, würde ich sagen, sind es um die 120. Mhm. Und baurechtlich sind es wahrscheinlich 80.
Okay.
Also so wie sozusagen das Amt es als Club bezeichnen würde, ist nochmal eine andere Sichtweise, als wenn jetzt eine Bar regelmäßig ein Musikprogramm macht und sich schon so ein bisschen als Club bezeichnet. Mhm. Aber baurechtlich sind sie halt nach wie vor eine Bar.
Okay. Mhm. Kommen wir jetzt zu Corona, weil das ist natürlich jetzt das große Thema, eigentlich ja nun schon fast ein Jahr. Ich habe es vorhin in der Anmoderation schon angedeutet, keine Kultur, keine Veranstaltungs- oder sagen wir mal eigentlich keine Branche leidet so sehr unter Corona, zumindest jetzt glaube ich auch finanziell und auch von den Möglichkeiten, die in den letzten 10, 11 Monaten überhaupt vorhanden waren, wie die Clubkultur, Veranstaltungsbranche an sich, aber eben vor allem auch diese Clubszene, die ja nochmal anders als Konzertsäle, die ja zwischendurch mal 2 Monate oder 2,5 nochmal aufmachen durften, wenn auch unter sehr großen Einschränkungen, das gab es ja nun bei euch oder in der Clubszene eben überhaupt nicht. Ab wann habt ihr denn eigentlich die Dimension begriffen, wie schlimm das eigentlich alles ist?
Mhm. Die Dimension haben wir sehr früh begriffen. Das war schon bevor der erste Fall überhaupt in Berlin aufgetreten ist. Da hatten wir schon die ersten Krisensitzungen und haben das kommen sehen. Und hatten dann auch sehr schnell eine sogenannte Taskforce gegründet, in der wir uns dann mit Lösungen beschäftigt haben, hatten dann auch zu Drosten schon Kontakt aufgenommen und also es war wirklich in den Ende Februar schon und dann ging es aber Schlag auf Schlag, bis es dann wirklich zu dem Lockdown gekommen ist, sind nur wenige Tage vergangen und wir hatten noch versucht, also es gab einige Clubs, die dann auch ihre Veranstaltung freiwillig abgesagt haben, weil sie einfach auch ihre MitarbeiterInnen und Gäste schützen wollten. Das KitKat beispielsweise, die hatten auch tatsächlich Veranstaltungen aus eigenem Antrieb abgesagt und da muss man sagen, das kann sich eigentlich ein Club kaum leisten, weil man hat ein paar Wochenenden im Monat, in denen man sein Geld verdient und eine komplette Veranstaltung abzusagen ist also ein wichtiger Baustein, um seine Miete und seine Mitarbeiter zu bezahlen. Also das war uns schon sehr, sehr bewusst und es gab so eigentlich 2 Aspekte, die für uns eigentlich so diese Katastrophe schon absehbar gemacht haben. Zum einen, weil wir wussten, wir sind die Räume, die eben unser Geld verdienen wir damit, dass wir Menschen zusammenbringen auf engstem Raum. Und das ist eigentlich das Gegenteil, was man eigentlich in der Pandemie machen sollte. Mhm. Und es war für uns klar, dass das zu einer Stigmatisierung führen wird oder führen könnte. Dass also so wie in den 80ern die LGBTQ-Community sozusagen stigmatisiert wurde, als ein anderer Virus das Unwesen trieb, ist nämlich diese Gefahr jetzt schon wieder da. Was übrigens auch eingetroffen ist, wenn man sich erinnert, da gab es zig Ausbrüche, aber die, die in den 2, 3 Clubs stattgefunden haben, die wurden eben zu Titelstories. Also wir hatten uns dann getroffen, diese Taskforce gegründet, uns ausgetauscht. Am Anfang haben wir noch darauf einwirken wollen, dass man Gäste sensibilisiert, wenn ihr gerade aus irgendwelchen Krisenregionen kommt, wo eben schon größere Ausbrüche waren, dann bleibt ihr erstmal 2 Wochen zu Hause. Aber wie gesagt, bevor wir überhaupt diese Maßnahmen implementieren konnten in der größeren Runde, kam es dann schon zu dem Lockdown am Freitag, den 13. März. Und wir haben uns dann am gleichen Tag entschlossen, eine Streaming-Plattform und eine Kampagne zu starten. Und die hieß dann United We Stream und ist 5 Tage später online gegangen. Das heißt, dann sieht man einfach die Kraft eines Netzwerks, wie die Kommission, dass wir nicht nur es geschafft haben, in kürzester Zeit sowas mit unseren Kontakten zu launchen, also mit Arte Concert zusammen, mit den großen Medien der Stadt, von Flux bis RBB, sondern wir haben es eben auch geschafft, die Clubs von Anfang an alle mit einzubinden. Also wir hatten über, ich glaube, 90, die sich dann schon eingereiht haben und gesagt haben, sie möchten auch mitmachen. Mhm. Und das ist schon ungewöhnlich in so einer Szene, die eigentlich davon lebt, dass es sehr viele Individualisten sind und jeder so sein eigenes Ding macht in seiner eigenen Bubble. Und dass man dann in so einer Krise zusammensteht und sagt, wir machen das zusammen und nicht jeder seine eigene Spendenkampagne startet, war schon ein tolles Zeichen.
Und hat sich das gehalten, dieser Zusammenhalt? Oder ist es, weil das ist jetzt ja, ich meine, in dem Moment, wo es dann, wo man halt merkt, das hört gar nicht mehr auf.
Ja.
Und das wirklich an die eigene Existenz ja dann doch nochmal stärker geht. Also gibt es diesen Zusammenhalt immer noch?
Ja, wir haben also eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns auch mit 200 TeilnehmerInnen, und da stimmen wir uns eng ab. Und wir haben auch so ein bisschen die Ansage vom Kultursenator, dass wir alle durch die Krise bringen. Das heißt, bei denen, denen es wirklich knapp wird, die versuchen wir halt zu identifizieren. Das machen wir durch Umfragen. Wie hoch habt ihr sozusagen noch Liquidität oder wie lange könnt ihr noch durchhalten? Solche Fragestellungen, die geben uns dann halt, das sind halt wichtige Indikatoren, um dann halt reagieren zu können rechtzeitig. Bis jetzt haben wir es geschafft, alle Clubs durchzubringen, aber eben sehr, sehr hoch verschuldet teilweise, sehr am Struggeln mit Fördergelder kommen gerade nicht rein, Buch werden schon abgebucht und so weiter. Also da passiert so viel, was eigentlich noch so Feuerlöschen gerade ist und kein schönes Arbeiten und auch immer existenzbedrohend.
Mhm. Und also diese Herausforderung, es stellte sich ja relativ schnell heraus, dass ihr so ein bisschen auch durch die Raster fallt, ne? Weil irgendwie wusste man gar nicht, dürft ihr Fördergelder, zumindest das, was so bei mir dann auch so ankam, dürft ihr über Fördergelder beantragen, wenn ja, welche, welcher Topf greift überhaupt, weil eben ja diese, auch die Zuordnung nicht ganz so klar geregelt war. Dann habt ihr natürlich, ist das natürlich auch so ein, die Clubszene natürlich auch nochmal so ein Ort, wo eben natürlich viele Mitarbeiter arbeiten, die nur geringfügig angestellt sind oder eben oder eine Teilzeitgeschichte haben oder so, wo es einfach nochmal, wie ich das Gefühl habe, so nochmal schwieriger wird, da auch wirklich eine klare Regelung zu finden. Ich weiß, so, oder die eben auch nur nur ganz für die Abende angestellt werden, ne? Also wenn man über die Künstler nachdenkt.
Minijobs,
ne? Oder Minijobs.
Freelancer. Ja.
Genau.
Ja, also tatsächlich gab es so einige größere Fragen. Also zum einen Lockdown Mitte März hat auch bedeutet, es fallen zwei komplette Wochenenden raus. Mhm. Und wie zahlen wir am Ende des Monats unsere Mitarbeiter und Anfang des nächsten Monats unsere Miete? Auch das war unklar. Und da hat uns wirklich die Spendenkampagne sehr geholfen, weil auch wenn sich die Politik sehr schnell bemüht hat darum, wir saßen auch wirklich am ersten Tag sozusagen mit am Verhandlungstisch und haben versucht, die richtigen Förderprogramme und Kurzarbeitergeld und sowas dann auch zu bekommen, hat uns trotzdem natürlich, hat Zeit gebraucht und mehr als zwei Wochen, sag ich mal, deutlich mehr als zwei Wochen, sogar teilweise Monate, bis die Leute ihr Geld bekommen haben, und da haben natürlich diese Spendenaufrufe uns einen Puffer gegeben und uns das Überleben gesichert, weil das bedeutet nämlich auch, wenn man mal seine Miete nicht bezahlt, kann man mit Gewerberecht auch jederzeit gekündigt werden. Das wurde zwar zeitweise mal ausgehoben von Seiten der Politik, aber wenige Monate später muss man ja dann trotzdem mietschuldenfrei sein, sonst hätte man trotzdem die Kündigung bekommen können. Also das war sehr, sehr kompliziert, gerade in der Anfangszeit. Und wir haben es eben geschafft, auf diese verschiedenen Fördertöpfe zugreifen zu können. Und eines der Errungenschaften ist, dass wir anerkannt wurden, eben auch als Kulturorte, und in diesen Fördertöpfen von der Kultur waren und nicht wie ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen behandelt wurden.
Und wenn wir jetzt über die Hilfen reden, welche Hilfen greifen denn konkret für Clubs?
Da gibt es ja zig Soforthilfen gibt es nicht, aber es gab Soforthilfe 1 bis 6 oder 7 mittlerweile. Und manche sind Landesmittel, manche sind Bundesmittel. Die Landesmittel sind auf jeden Fall die passgenauer waren für uns, die sehr stark auf dieses private Kulturbetriebe ausgerichtet waren. Also vor allem hohe Mieten und andere laufende Kosten, die damit gedeckt werden durften. Da zählen natürlich auch so Kriterien wie viele Mitarbeiter muss man mindestens haben, aber darf man auch noch maximal haben, Umsätze. Und das war schon sehr, sehr stark auch gut auf uns ausgerichtet. Während die Bundesmittel immer wieder Fragezeichen für uns ergeben, ob man die Mittel so verwenden darf, wie man sie bekommen hat. Und da wissen selbst die Steuerberater teilweise nicht Bescheid und sagen dann einem lieber, halt mal das Geld lieber auf dem Konto und gib es noch nicht aus, und dann sagt es, aber gleichzeitig muss man irgendwie 100.000 Euro Miete bezahlen oder Mitarbeiter entlohnen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und die Bundesmittel werden auch in Abschlägen bezahlt. Das heißt, man bekommt erstmal 40% oder 50% bezahlt und den Rest weiß man nicht, wann der Rest kommt. Mhm. Schwierig.
Jetzt kommen wir nochmal auf das zurück, was euch im Grunde zu tun übrig blieb. Du hast ja gesagt, ihr habt sofort so eine Streaming-Plattform an den Start gebracht. Nun ist es so, erlebe ich das zumindest auch vielfach so, dass Kulturangebote natürlich gerade am Anfang auch viel ins Netz, ich sag mal, gekippt wurden. Zum Teil sehr unkoordiniert, zum Teil sehr unprofessionell, aber jeder hatte irgendwie das Gefühl, das ist die einzige Stimme, die er oder sie jetzt gerade noch hat. Deshalb raus damit, wir streamen. Dieses Unite, wir streamen, war das jetzt vor allem eher so ein, ich sag mal, so ein Statement, auch zu sagen, hey, hier sind wir und wir haben was drauf und wir können das professionell aufziehen und wir sind flexibel? Oder ging es da jetzt auch darum, wirklich schon Geld zu verdienen?
Also unser Ansatz war, als wir quasi diese Entscheidung getroffen haben am Tag des Lockdowns, dass wir zum einen zeigen müssen, was wir überhaupt in der Clubkultur verstehen. Und deswegen war für uns klar, wir streamen jetzt nicht aus den Wohnzimmern von Künstlern, sondern wir streamen aus leeren Clubs, von leeren Bühnen und Tanzflächen. Und damit zeigt man einfach die Dimension, die Leere, aber eben auch, dass KünstlerInnen quasi Teil unseres Programms sind und dass die jetzt eben auch kein Publikum haben. Zum anderen wollten wir aber auch eine hohe Qualität bieten und deswegen auch Fernsehqualität und mit Arte Concert als Partner. Das heißt, für uns war auch wichtig, uns dann durch die Qualität abzugrenzen und nicht jetzt mit kleinen Minikameras und Handyfilmaufnahmen da arbeiten, sondern da wurden auch wirklich professionelle Teams für gebucht. Das war natürlich alles auch ein bisschen einfacher in der Krise, weil die jetzt auch alle keine Jobs hatten. Aber dafür haben wir wirklich jeden Abend aus einem anderen Club gestreamt, und zwar live.
Ja.
Und das hat eingeschlagen, das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt über die Monate hinweg 600.000 Euro eingesammelt haben für Berlin. Und das Ganze wurde tatsächlich auch global ein Erfolg, nämlich United We Stream gibt es jetzt in 110 Städten weltweit, Sydney, Südamerika. Wir haben, glaube ich, in allen großen Metropolen schon mal einen Stream gehabt und insgesamt, glaube ich, weltweit 1,6 oder 1,8 Millionen eingesammelt.
Über Spenden,
ja. Mhm. Das ist eher ein symbolischer Betrag. Damit kann man jetzt nicht ein ganzes Jahr lang die ganze Clubszene weltweit retten. Aber es ist auch wichtig, dass man einen Einstieg bekommt, um auch mit der Politik zu verhandeln und sich als Gemeinschaft zu präsentieren. Und auch dort, wo es noch nicht sowas gibt wie eine Clubkommission, konnte man zumindest ein digitales Format zeigen, wo sich eben Räume zusammengeschlossen haben, ihre Kunst digital präsentieren und dadurch eben auch dann wieder Gesprächspartner wurden in den Stadtverwaltungen oder in Fördergeldern und so weiter. Mhm. Weil das ist ja immer auch die Frage der Politik, wem gebe ich jetzt das Geld?
Also, na klar.
Wer ist Empfänger? Und so ein Förderprogramm für eine Digitalisierung von einer bestimmten Kultursparte ist halt dann doch ein bisschen einfacher zu organisieren als jetzt einzelnen Akteuren, wo man nicht genau weiß, wer steckt dahinter, die sich nicht organisiert haben und so weiter. Also das hat schon geholfen in vielen Städten weltweit.
Jetzt ist das ein Punkt, wie ihr das geschafft habt, eine Sichtbarkeit zu schaffen in der Corona-Zeit oder eine Sichtbarkeit auch zu erhalten.
Und ergänzend, wir haben auch geschafft, in unserer bestimmten Zielgruppe Bewusstsein zu schaffen für das Thema Pandemie, was das bedeutet, Abstand halten, zu Hause sein, isolieren. Wir sind trotzdem bei dir. Also wir haben so einen Jingle, der immer wieder gelaufen ist in diesem Arte-Programm. Und das hat natürlich dann auch, ist in den Köpfen hängen geblieben. Also ich glaube, wir haben auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, das immer wieder in die Köpfe zu kriegen, dass man sich sozusagen jetzt anders verhalten muss.
Mhm. Das ist gut. Und trotzdem ist es ja aber so, dass natürlich gerade auf den, sagen wir mal, typischen Clubbesuchern im Sommer, in den Sommermonaten ja dann trotzdem immer rumgehackt wurde und sie wurden ja immer identifiziert als potenzielle Virenschleudern, wenn man so möchte.
Ja, da kann ich natürlich insofern antworten, dass es wurde natürlich auch medial aufgeblasen, das Thema, dass sich Menschen in Parks versammelt haben oder an Ufern. Das war, glaube ich, in der ganzen Stadt zu sehen. Und bloß bei denen, die dann aber ein bisschen Distanzfeiern geschwungen haben dazu, wurde es skandalisiert. Also ich glaube, wir haben auch ein bisschen was gelernt in dieser Krise. Und eins der großen Learnings war, die Infektionsrate oder das Infektionsgeschehen in Außenflächen ist relativ gering. Also wir haben einfach über den Sommer hinweg eine sehr, sehr geringe Infektionsrate gehabt und es lag eben mitunter daran, dass eben das vor allem die Gefahr in Innenräumen wohl der Fall ist. Und wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht im Sommer. Alle mit Hygienemaßnahmen, also wir hatten eigene Hygieneverordnungen, also Musterverordnungen, die wir, diese Pläne, die wir verschickt haben an sämtliche Veranstalter. Aber es gab kleine Festivals, bis zu 1000 Personen. Es gab an einem Wochenende, hatte ich glaube ich mal gezählt, um die 65 Veranstaltungen in Berlin, Musikveranstaltungen auf Resident Advisor. Also das ging schon, es war alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen mehr Abstand und Maske und Sitzen. Aber es gab eben auch kleine Tanzflächen und ich glaube, wir haben uns da schon sehr, sehr gut selbst helfen können.
Und war das eine, also diese Draußenveranstaltung zu organisieren, ich kann mir vorstellen, dass es da natürlich auch aufgrund dieser Angst, die an sich halt herrscht, sowas zuzulassen. Wie war da der Krieg mit den Behörden oder die Auseinandersetzung mit den Behörden?
Ja, also das war eigentlich erst unangenehm dann Richtung Herbst. Also als so im Oktober, Ende September, Anfang Oktober hat man gemerkt, dass jetzt bekommen die jetzt wohl ein paar Ansagen von oben und dann sind die Ordnungsämter und Polizei dann auch sehr unverhältnismäßig wieder ausgerückt, obwohl man Hygienekonzepte hatte und so weiter, sind sie dann eingelaufen und mussten einfach auch ein bisschen wohl aus ihrer Sicht Macht demonstrieren. Das war schade und da haben wir auch viel zu kritisieren gehabt, also weil der Grund, warum dann so eine Veranstaltung abgebrochen wurde, war eben nicht, dass die Leute da sich infiziert haben, sondern das war einfach, dass es kein schönes Bild ergeben hat aus Sicht einer Behörde. Ja, es ist natürlich schwierig für uns, da müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen auch mit arrangieren, dass die Gesellschaft auch in gewisser Weise noch nicht so weit ist. Ne? Man ist sehr schnell damit, den Finger zu zeigen auf eine bestimmte Gruppe, die jetzt schuld ist an Dingen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die Infektionsherde Pflegeheime, private Hochzeiten, Fleischereien oder Mastbetriebe und Flüchtlingsheime sind, dann ist es trotzdem einfacher zu sagen, das Partyvolk, das jetzt schuld ist an der Infektionslage. Was tatsächlich für die Außenbereiche definitiv nicht zutrifft.
Ja, mir ist es aufgefallen, ihr hattet ja dann am 3. Oktober nochmal einen ganz großen Tag, ne? Den Tag der Clubkultur, wo ja wahnsinnig viele auch wirklich größere Veranstalter nochmal waren. Das ist ja auch ein gefördertes Projekt gewesen, wo wirklich von Senatsseite, glaube ich, viel Geld kam, damit ihr draußen was veranstalten durftet. Ich habe mir ein paar Sachen auch angeguckt. Ich war unter anderem im Park and Ride Heinersdorf und habe da mal eben geschaut als neue Eventfläche hier im Bezirk Pankow zum Beispiel. Hab aber eben da in den sozialen Netzwerken sofort auch so einen Gegenwind gespürt. Ne? Also man hat sich das angeguckt und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, also abgesehen davon, dass es nicht überfüllt wirkte, war es ja auch gut betreut, sagen wir mal, von Polizei und so. Also man sah ja auch das und ich hatte das Gefühl, dass da alle Maßnahmen eingehalten wurden. Ich war auch sehr dankbar für oder glücklich. Ich habe mich sehr gefreut für alle, die an dem Tag draußen da was machen wollten, dass das Wetter gut gehalten hat, was im Oktober nicht so selbstverständlich ist. Genau, und ich habe mir noch so zwei andere Sachen hier im Bezirk angeguckt, weil mich das einfach auch interessiert hat, was jetzt so organisiert wird und was an so Orten so da ist. Aber genau, da habe ich eben diesen Gegenwind sehr schnell in den sozialen Netzwerken halt gespürt oder so konnte man so mitverfolgen im Grunde.
Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch meine Rolle. Ich muss das ja dann auffangen, diese Kritik, weil die Journalisten dann spätestens bei mir irgendwann klingeln und sagen, was sagen Sie denn dazu, dass sich hier gerade Leute echauffieren? Ich kann das natürlich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil es zum einen eine Angst besteht, eine Unkenntnis, was jetzt genau in diesen Räumen passiert und vielleicht auch viel Fantasie, wo die Leute es überinterpretieren, was da jetzt alles passieren könnte. Und ich will gar nicht jetzt für jede Veranstaltung, die in der Clubszene passiert, meine Hand ins Feuer legen und wir sind auch sehr dahinter, sozialen Druck auszuüben, sage ich mal, wenn wir merken, dass da Dinge passieren, die nicht okay sind. Allerdings muss man, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis haben für, wie eine Stadt funktioniert und wie wichtig auch diese Räume sind für den sozialen Zusammenhalt, weil man hat eben nicht jeder dieser Person, also da zähle ich mich sogar mit ein, hat die Familie um die Ecke, die ich dann besuchen kann. Oder man hat vielleicht gar keine eigene Familie, ist vielleicht aus einer Szene, die sich eben vor allem in diesen Räumen trifft. Und sozusagen so zu tun, aus einer vielleicht sehr komfortablen Situation, dass man eben jederzeit mal die Schwester um die Ecke besuchen kann oder die Familie. Oder einfach in einer anderen beruflichen Situation ist oder psychischen Situation, ist es halt auch oft sehr viel Arroganz und herablassend, dann so den Finger zu zeigen. Und weil ich habe nämlich wiederum gesehen, dass eine sehr, sehr, sehr hohe Verantwortung bei den Veranstaltern da war, die sehr drauf geachtet haben. Und ich kann nur für mich sprechen, ich bin mal eingeladen worden zu einer kleinen Veranstaltung in Tegel an einem See. Und das war wirklich so quasi, also nicht bildlich gesehen, aber so unter dem Gestrüpp durch und über den Zaun drüber. Und dann war hier eine Veranstaltung. Und man ist angekommen und dann haben gleich zwei Leute einen abgepasst und gesagt, bitte hier mit Maske ab dem Punkt. Und auf der Tanzfläche ist jedes Mal, der DJ hat dann die Musik runter geregelt, wenn er gesehen hat, dass die Leute ihre Maske abgezogen haben und so. Und es war wirklich, obwohl das eine wirklich kleine Gruppe war, draußen, hat sich der Veranstalter wirklich damit beschäftigt. Und ich finde einfach, da gibt es sehr, sehr viele, die eben auch eine Verantwortung haben und sagt, wenn wir schon das machen, dann wollen wir es eben so machen, dass jetzt sich jeder sicher fühlt und dass da auf keinen Fall jetzt sich jemand anstecken kann auf meiner eigenen Veranstaltung.
Ja, genau. Und da ist ja tatsächlich auch meines Wissens auch wirklich nichts, kann man ja nichts berichten. Also man weiß einfach von keinen großen Virenschleuderpartys, die in irgendeiner Art und Weise hier in Berlin in der Partyszene stattgefunden
haben. Die gab es in der Anfangszeit, genau, als noch kein Lockdown war. Und das liegt eben auch daran, dass da weder ein Bewusstsein dafür war, noch gab es da eine gute Lüftung, noch haben die Leute Abstand und Masken getragen. Uns war halt auch immer Indoor. Und das haben wir ja gelernt, dass das die große Gefahr ist, dass wenn dann eine Person ist, die hochinfektiös ist, dass ich das dann sehr schnell verbreiten kann. Aber dann muss man eben auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, wenn man merkt, dass in Außenbereichen dieses Risiko sehr, sehr gering ist. Naja, jetzt gehen wir ja zum Glück ein bisschen weiter. Jetzt gibt es ja zu den Tools, die wir in unserem Werkzeugkasten haben, nicht nur Maske und Abstand, sondern es gibt eben jetzt auch noch Schnelltests und Impfstoff. Und das wird uns jetzt hoffentlich ein bisschen besser im Frühjahr und im Sommer weiterhelfen.
Aber es wird vermutlich ja auch diesen Sommer noch viel nach draußen verlagert werden müssen, ne?
Das müssen, also das ist doch gut. Also wir können ja sehr viel mit draußen planen. Es gab auch Fördergelder, um zum Beispiel Außenbereiche zu überdachen. Also da sich ein bisschen Corona-sicherer zu machen bei den Clubs. Die bauen auch alle ganz schön jetzt gerade. Das ist auch eine Beschäftigung. Und,
aber ja, das heißt, die bauen auf ihren eigenen Gelände, auf ihrem eigenen Gelände, auf dem Parkplatz davor oder keine Ahnung, im Hof.
Ja, da geht es um, dass eben manchmal ist es eben so, dass es vielleicht welche Zugänge zu eng waren, dass sich da Leute zu nah dann gekommen sind, sich angestaut hat. Vielleicht eine zusätzliche Toilette, die eben auch dann dafür eine Entzerrung sorgt, eine extra Bar. Also alles das, was sozusagen hilft, den Raum besser managen zu können unter den Hygienebedingungen. Und zusätzlich kommt eben noch der Aspekt, dass wir testen können. Schnelltests sind jetzt seit Oktober verfügbar und auch bezahlbar. Und wir hoffen, dass das eben jetzt so weit Verbreitung findet, dass wir dahin kommen, dass sich jeder, der sich, der eben Menschenkontakt hatte oder in einer größeren Gruppe war, sich jederzeit überall testen lassen kann. Das war ja wirklich nicht der Fall. Das ist der erste Schritt zur Selbstbestimmtheit, weil wenn ich weiß, dass ich infektiös bin, dann kann ich auch wiederum andere schützen. Aber wenn ich ständig in einer Isolation sein muss, weil ich eben nicht weiß, ob ich in dem Moment gerade infiziert bin, das ist super, also das ist eigentlich das, wo wir raus müssen. Das muss uns jetzt im Sommer besser gelingen.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich dieses Problem, dass man gerade in unserem Alter, denke ich, selbst in unserem Alter noch, so sagen wir vielleicht mal so, oder auch Leute, die jünger sind, ja weniger Angst um sich selber haben, wenn dann, ne, dass sie sich selber vielleicht anstecken können, sondern eher auch, dass man dann, oder dass einem selber was damit passiert, sondern dass man eher das dann auch überträgt und an andere weitergibt.
Genau, und deswegen, also Also auch nochmal den Vergleich zu HIV. Also ne, sobald ich eben weiß, es gibt diese Möglichkeit, mich zu testen, ich weiß, dass ich andere Menschen damit infizieren kann, dann erstmal Kondom als Schutz, ja, vielleicht dann Vergleich zur Maske, aber dann eben auch der schnelle Weg Richtung Medikamente. Ich glaube, der Vergleich ist auf jeden Fall gegeben, dass wir das Testen ein ganz wichtiger Baustein darin ist. Und deswegen hoffe ich, dass wir es schaffen, dass eben diese Tests weit unter 10 Euro kommen in Testen irgendwann, weil eben das Angebot sehr breit sein wird. Und dass man, bevor man eben auf eine Veranstaltung geht, sich testen lässt.
Ja.
Das muss einfach jetzt in der Übergangszeit möglich sein.
Mhm. Jetzt haben wir zum einen diesen Veranstaltungssektor jetzt schon mal so ein bisschen auch abgegrast jetzt in Corona-Zeiten. Das heißt eben diese Möglichkeiten, dass man draußen was gemacht hat, dass man jetzt baulich die Sachen anpasst in der Zeit. Was gab es denn jetzt noch? Weil man weiß, das Berghain ist jetzt Galerie geworden oder Museum für eine Zwischenzeit. Es gibt jetzt andere Clubs, die sind jetzt Teststation. Welche Möglichkeiten haben denn Clubs entwickelt jetzt in der Corona-Zeit, um ihr eigenes Überleben zu sichern? In der Hoffnung natürlich, dass das nur eine temporäre Lösung ist.
Ja, in Berlin haben viele vor allem sich künstlerisch damit auseinandergesetzt, also eigene Streams aufgesetzt, haben eben Ausstellungsflächen organisiert. Die Wilde Renate hat beispielsweise eine interaktive Ausstellung, dass man also quasi durch die verschiedenen Räume geht und jeder Raum war von einem anderen Künstler gestaltet worden. Solche Angebote gab es. Das Cassiopeia hat einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Also es wurde viel künstlerisch gemacht, um vor allem die MitarbeiterInnen, die Belegschaft irgendwie bei Laune zu halten, weil die müssen natürlich auch, das gehört ja zum Spirit dazu und das ist auch mindestens die Hälfte des Erfolgs eines Clubs, dass die Mitarbeiter zusammenhalten und dafür muss man sich eben was ausdenken. Jetzt wird halt auch viel gebaut. Wir hatten jetzt in Berlin dadurch, dass wir eben Fördergelder bekommen und Zuschüsse nicht ganz so hoch den Druck, jetzt auf Teufel komm raus, neue Dinge zu machen zu müssen, um irgendwie Geld zu verdienen, weil das hätte uns auch immer wieder vor die Gefahr gestellt, dass es was mit Publikumsfrequenz zu tun hat, was dann auch wieder schwierig wäre. Also da gibt es nicht so viele Alternativen, ehrlich gesagt, was man mit so einem großen Raum anderes machen kann, außer jetzt mal ab und zu ein Fotoshooting oder ja, also entweder man macht es dann wirklich, baut es komplett um und macht was anderes draus, eine Brauerei von mir aus, aber eine Veranstaltungsstätte ist halt eine Veranstaltungsstätte und die kann man nicht anders nutzen. Allerdings gibt es in anderen Ländern, wir arbeiten ja auch zusammen mit anderen Städten und Ländern an einem sogenannten Global Nighttime Recovery Plan, um eben Lösungen zu finden und voneinander zu lernen. Und aus London beispielsweise gab es einen Club, der hat sich in einen Fahrradreparierladen umgewandelt, weil die Nachfrage so groß war nach einem Raum, wo man sein Fahrrad selbst reparieren konnte oder reparieren lassen kann. Und da hat eben der Club eine gute Infrastruktur geboten, um da was anzubieten. Also es gab auf jeden Fall in anderen Ländern auch ganz gute Beispiele, was daraus geworden ist.
Jetzt lassen wir Corona mal hinter uns und gucken mal in die Zukunft, weil irgendwann ist es ja hoffentlich vorbei oder so, dass wir wieder in ein normales Leben zurückkehren können. Wie wird sich denn diese Rückkehr für die Clubszene anfühlen?
Es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, bis wir so von 0 auf 100 zurückkommen, vielleicht sogar über ein Jahr, weil zum einen, also zu den Variablen gehört ja nicht nur das Publikum, das auch das Berliner Publikum, das wieder sich sicher fühlt, um auszugehen, also da gibt es ja auch eine gewisse Skepsis, ist ja nicht so, dass alle gleich sofort wieder in die Clubs stürmen wollen. Dann ist natürlich die Frage, wann auch wieder Gäste in die Stadt kommen, die auch ein wichtiger Teil der Clubszene ausgemacht haben. Also ich rede jetzt gar nicht von irgendwelchen Party-Ballermann-Touristen, sondern ich rede wirklich von Leuten, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass wir so eine Vielfalt haben an Clubs, weil die eben genau in diese Nischen gekommen sind, dass sie eben geschätzt haben, dass es da so kleine Nischenläden gibt, bestimmte Künstler, die nur in Berlin auftreten, weil sie hier ein Publikum finden, nirgendwo anders auf der Welt. Das wird uns noch eine ganze Zeit verfolgen. Und was natürlich, und das Thema kennst du natürlich auch, wenn man Bands bucht, die auf Tour gehen, die brauchen erstmal die Möglichkeit, auf Tour gehen zu können. Also sie müssen reisen können, sie müssen in Hotels übernachten können, sie müssen genug Gigs bekommen, damit sich das für sie auch lohnt, dann auf Tour zu gehen. Und viele Clubs sind auch abhängig von Tourveranstaltern und so weiter. Also das wird uns noch eine Zeit beschäftigen. Und aber ich gehe jetzt mal davon aus, für die nächsten Monate, dass wenn wir, wie wir gerade eben gesagt haben, die Sommerzeit, die Außenbereiche gut nutzen können, dass es dann eine gewisse gefühlte Normalität schon wieder gibt und dass wir dann hoffentlich im Herbst es geschafft haben, alle Hochrisikogruppen bis dahin zu impfen. Das heißt, dann wird die Todessterberate hoffentlich deutlich geringer sein, wenn es dann wieder Richtung Herbst geht. Das heißt jetzt noch nicht, dass jetzt alle geimpft sind, aber zumindest hat man dann das Risiko deutlich reduziert, dass man eine hohe Sterberate hat.
Naja, und man hat die Krankenhausbetten einfach wieder frei. Man hat die Krankenhausbetten dass man das wieder handeln kann. Ich glaube,
das wird so ein bisschen zur Selbstbestimmtheit und zum eigenen Risiko wahrscheinlich, ob man das dann macht oder nicht. Und es hat ja auch immer bisher ein Risiko bestanden, auf Veranstaltungen zu gehen. Also ich weiß nicht, ich habe mal eine Statistik gelesen, bei jedem großen Volksfest oder bei jeder großen Versammlung, wo so und so viel 1000 Leute sind, gab es auch mindestens einen Toten statistisch, weil es eben auch mitunter ein Risiko ist, auf eine große Menschenversammlung zu gehen. Und wenn es nur der Schnupfen ist, den man sich auch holen kann in einem geschlossenen Raum. Aber klar, also wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen lernen, was das Virus wirklich bedeutet, auch was die Langzeitfolgen sind. Und deswegen glaube ich, testen wird nach wie vor und impfen uns eine Zeit lang begleiten.
Und wenn jetzt sozusagen eure Arbeit, eure Corona-Arbeit dann auch durch ist, was glaubst du, werden dann so künftige Themen in dieser Stadt für die Clubkommission sein?
Na, für uns gibt es ja ganz viele Themen, die auch also in Arbeitsgruppen wieder gespiegelt werden. Wir haben eine ganz große Arbeitsgruppe Festivals. Die beschäftigen sich eben damit, wie kann man Festivals nachhaltig gestalten, wie kann man untereinander kooperieren. Also wenn du an einem Wochenende ein Festival machst, kann ich vielleicht deine Toiletten dann das nächste Wochenende benutzen und so weiter. Also untereinander auch Hilfestellung leisten. Es geht bei uns in den Arbeitsgruppen um Awareness-Themen. Da geht es um Gender-Themen. Wie schafft man es mehr, um Frauen in die Musik zu bekommen? Wie schafft man es, eine gerechte Türpolitik zu gestalten? Wir haben einen Arbeitskreis, der sich mit dem Thema Politik und den ganzen Anerkennung von Clubkultur beschäftigt. Wir haben einen Arbeitskreis Raum, der sich mit Clubs in Neubauten, mit Clubs in, also überhaupt die Möglichkeit in Flächenansiedlung, wo schafft man es auch noch neue Clubs zu gestalten. Wir leben ja quasi noch immer so ein bisschen von den Flächen, die wir in den 90ern bekommen haben und die halten, versuchen wir zu halten. Aber jetzt gibt es ja natürlich auch solche Sachen wie, was passiert aus Tegel? Gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit für Proberäume, für Veranstaltungsflächen, für kleine Clubräume? Auch wenn es sehr weit draußen ist, aber diese Produktionsflächen sind ja auch wichtig, Studios, die vielleicht dann tagsüber gut genutzt werden können. Ja, also Themen gehen uns nicht aus. Und die Clubszene war auch schon immer sehr politisch. Das heißt, die AfD-Wegbassen-Demo, die wir organisiert haben, also da Themen hatten wir schon immer.
Ja, aber das klingt doch gut. Vor allem klingt das einfach danach als, also grundsätzlich finde ich, klingt das ja alles so, also mag ich halt auch in unserem ganzen Gespräch jetzt, dass es eben diesen Kampfgeist und so einen Grundoptimismus gibt, dass es weitergehen wird und weitergehen kann, weil also das kommt meiner persönlichen.
Manche behaupten ja, es kommen jetzt die Golden Twenties
wieder. Ja.
Das wird das beste Jahrzehnt seit langem. Da sind wir mal gespannt.
Ja, das wäre doch was. So, ich meine, ja.
Einfach. Ich kann mir es jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Wir sind gerade im tiefsten Lockdown. Aber ich glaube, dass schon ein großes Bedürfnis darin besteht, eben auch die Wertschätzung dahinter, was es eigentlich bedeutet, auf der Tanzfläche den Bass zu spüren, einen Künstler live zu sehen und nicht in einer Streaming-TV-Produktion. Ja, also das wieder real zu haben, Menschen zu treffen, zu umarmen, zu tanzen, zu schwitzen, keine Ahnung, zu riechen. Also all das, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Monaten, das müssen wir uns auch alles wieder zurückholen. Also die ganzen Freiheiten, die wir jetzt uns nehmen ließen, auch aus guten Gründen, da müssen wir jetzt höllisch drauf aufpassen, dass da jetzt nicht in irgendeiner Form das nicht zurückgedreht werden kann. Mhm. Also da geht es um Datenschutz. Mhm. Nachtleben war auch schon immer ein sehr anonymer Raum. Also sich nicht eben so gläsern zu machen, das hat man durch so Tracking-Apps und solche Geschichten auch ein Stück weit aufgegeben. Und eben auch, dass wir es schaffen, wieder die Freiheiten zurückzubekommen, die wir vorher hatten. Dazu gehört auch so bestimmte Symboliken wie ein Wegebier. Das ist so unglaublich wichtig in Berlin, dass man sagen kann, ja, wir wollen nicht, wie ich letztens gehört habe in Sydney, man kann nicht mal mehr mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner in den Park gehen und eine Flasche Wein aufmachen, weil Alkohol im öffentlichen Raum verboten ist. Und ich denke mir so, was würde uns verloren gehen, wenn wir nicht sozusagen auch dieses Gesellschaftliche, dieses Freie, dieses nicht jedes Mal nachdenken, dass einem eine Ordnungskraft vorschreiben möchte, was ich tun und lassen muss. Also da sind wir in Berlin, glaube ich, müssen wir unsere Freiheiten wieder zurückholen. Mit allen Mitteln.
Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Lutz, vielen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich fast eine Stunde gesprochen.
Schön.
Ja, war für mich sehr informativ auch. Und wie gesagt, was ich wirklich schön finde, ist, dass es, ich hatte tatsächlich so ein bisschen mehr Sorge, dass das alles noch verzweifelter, also dass sich das verzweifelter anfühlt. Weil Verzweiflung ist da, das ist ganz klar. Und aber ich finde es halt irgendwie gut, weil, also zum einen ist mir jetzt auch klar, wie so ein Zusammenhalt funktioniert, zumindest jetzt von denen, die bei euch in der Kommission sind, die 300 Mitglieder, und dass es da so eine gegenseitige Unterstützung gibt, was ich wiederum auch toll finde, weil auch das für mich so unglaublich antikapitalistisch klingt oder auch nach diesem, vielleicht anders gesagt, aber nach diesem eben, dass man sich nicht gegenseitig wegdrängt, sondern dass der erste Gedanke erstmal war, wir müssen das irgendwie zusammenschaffen, weil genau diese Vielfalt, und das finde ich, würde ich jetzt mal auf die gesamte Kulturbranche übertragen, weil jedes Theater, jedes Kino, alles hat irgendwie seine Berechtigung, und um jedes, was nachher nicht mehr geben wird, ist es einfach schade. Umso schöner, dass ich jetzt mal so einen Einblick da habe, und auf jeden Fall habe ich jetzt auch totale Lust bekommen, tatsächlich mal wieder tanzen zu gehen, weil hier ist ja tatsächlich wenig mit Tanz, ja, sondern wir machen hier, es bietet sich total an. Wir haben bestimmte Art von Tanzveranstaltungen, haben wir auch so Folk-Tanzreihe, Swing-Tanzreihe, das schon, aber eben, dass man jetzt so in Richtung Club geht, das hängt natürlich auch gerade hier in der Wabe ein bisschen zusammen mit dem
Lärm.
Mit dem Lärm, ja, weil wir eben sehr nah, wir sind ja mitten in einem Wohngebiet, das heißt, ja, und dann finde ich es aber auch in Ordnung, dass es einfach andere Räume gibt, wo man dann eben danach hingehen kann. Ja, absolut, hier geht man zum Konzert, und wenn wir zumachen, machen ja viele Clubs erst auf, und dann kann man im Grunde sich die Nacht woanders um die Ohren schlagen. Ich finde, das ist eine schöne Form der Koexistenz.
Ja.
Ja. Also von daher vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke.
Ja, vielen Dank
und
für die Einladung.
Ja, wir bleiben in Kontakt, und wer weiß, vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal und.
Und sind ein bisschen schlauer.
Ja, und schauen, was draus geworden ist. Ja. Super.
Sehr schön.
Ich bedanke mich.
Danke auch.
Das war sie, die 40. Ausgabe meines Berlin-Kultur-Podcasts. Diesmal mit Lutz Leixenring von der Clubkommission. Wer mehr über die Arbeit und die Themen des Verbandes der Berliner Club-Party- und Kulturereignisveranstalter erfahren will, so nennt sich der Verein nämlich im Ganzen, schaut am besten mal auf der Webseite vorbei, www.clubkommission.de. Clubkommission mit 2c. Den Link packe ich aber auch noch in die Shownotes zu dieser Sendung. Ja, wie immer freue ich mich über Rückmeldungen per Mail oder als Kommentar unter die Postings zu dieser Sendung auf Facebook, Twitter und Instagram. Themenvorschläge nehme ich ebenso gerne entgegen. Mein Name ist Marc Lipuna, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf nächsten Sonntag.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.